Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen von Popcorn Seele. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr hier reingeklickt habt, wo ihr jetzt euch auch befindet. Ob ihr gerade im Bus sitzt oder die Spülmaschine ausräumt oder im Krankenhaus liegt. Oh, nee. Das wollen wir nicht. Aber vielleicht irgendwas anderes Schönes macht, am Strand liegt die Welt betrachtet. Schön, dass ihr hier reinhört. Ihr seid zu Gast bei Popcorn Seele und wir begrüßen, also wir drei, Marco, Jay und ich, wir begrüßen ganz herzlich Manuel Steinhoff bei uns in unserer Runde. Hallo Manuel.
Hallo. Yeah! Manu ist in the house.
Es hat sich doch lange angekündigt, Manuel. Wir haben immer wieder darüber gesprochen. Wir sollten doch mal. Mhm. Ja, hast du gesagt, du hast auch Bock. Dann habe ich gesagt, wollen wir jetzt? Hast du gesagt, nee, warte. Noch nicht. Ich bin da gerade noch in so einem Ding drin, aber vielleicht dann irgendwann nächstes Jahr und so liefen die Gespräche. Mhm. Und jetzt haben wir es endlich gemacht. Ja, freust du dich denn, dass du jetzt hier bist bei uns?
Total. Ich kenne euch ja auch alle. Ich freue mich schon auf die nächste Stunde oder zwei oder keine Ahnung.
Ja, total geil. Manu und Gofi waren ja sogar mal Podcast-Kollegen sozusagen. In ungefähr vor 28 Jahren hattet ihr mal einen gemeinsamen Podcast, der hieß Radio mit H geschrieben.
Ja, Radio.
Radio, genau.
Stimmt. Ja. Das habe ich schon verdrängt wieder. Ja, das stimmt.
Ich habe da noch ganz alte Bilder. Ich habe da noch Polaroids davon, weil haben wir Polaroids geschickt. Also so Instant-Fotos, weißt du?
Ja.
Die habe ich da. Und das sind ganz tolle Dinger. Die muss ich euch mal irgendwann zeigen. Das sind ganz, ganz tolle Shots, Snapshots von damals, als wir noch jung waren, Manu.
Ja, und dann immer so Zitate, ne? Haben wir dann veröffentlicht auch. Haben wir rausgezogen. Ja, das weiß ich nicht. Habe ich auch noch auf dem Rechner.
Und darf ich mal fragen, Gofi, wie lange kennst du Manu schon? Weil ich frage mich gerade, ob ich den Manu am längsten kenne oder du.
Das ist eine spannende Frage. Also wir haben uns, glaube ich, im Jahr 2000.
Ach, das ist ja quasi jüngste Geschichte sozusagen.
Genau, wir haben uns kennengelernt am 7. Juni 96.
96 beim Ich Glaub's Festival,
ja,
oder?
Ja, genau.
Ach Quatsch.
Da war das, Wieso weißt du das denn mit Tag und Datum?
Das frage ich mich.
Weil das so eingedingt. Ich habe da neulich tatsächlich drüber nachgedacht, weil das war so ein Auftritt. Ich weiß, wir hatten damals Demo-Tapes gemacht, also Tapes aufgenommen frisch und haben an dem Abend 120 Demo-Tapes verkauft. Also
120
das
habt ihr verkauft?
Ja, das war echt crazy.
Güte. Ja, das war so ein großes Festival und ihr spielte damals mit On a Mission da, ne? Ja. Mit Joe.
Joe war da noch nicht dabei.
Der war noch nicht dabei?
Nein. Ich hab gesungen.
Du hast gesungen?
Also, und wir haben angefangen mit einem Rap-Song, wo Simon, mein Bruder und ich zusammen gerappt haben und das hat insbesondere dir sehr gefallen, das weiß ich noch.
Ja. Das war sozusagen der Vorläufer der O-Bros, könnte man sagen.
Ja. Genau. Ja, war die Vorläufer der O-Bros.
Ui, naja, ui.
Und wir haben damals noch mit, damals noch nicht Super 2, sondern noch Nim 2 gespielt. Und ich weiß, ihr On a Mission, ihr wart ja echt noch Buben quasi. Also richtig irgendwie, wie alt wart ihr? 16, 17, sowas?
Also ja, unterschiedlich. Ist 90 war ich 19, aber zum Beispiel war der Andi 12.
Ja. Andi Mette war 12.
Das ist schon ziemlich lustig.
Nee, warte mal, der war 14. Genau, der ist 5 Jahre jünger als ich, genau.
Ich möchte gerne verhindern, dass sich unsere ZuhörerInnen wahnsinnig jung fühlen.
Ja.
Und wir wahnsinnig alt. Manu,
ich will aber noch eine Sache sagen, nämlich wo Manu auch so ein bisschen auch schon immer hier in diesem Format vorkommt, nämlich diese Zwischenmusik, die ihr manchmal hört, so am Anfang und am Ende, das ist ja auch aus eurer Radio-Band-Zeit eigentlich, ne?
Richtig. Das ist wahr. Ja. Das ist von Manu produzierte Musik, ja, und von Manu und mir geschriebene Musik.
Ja, so kann man sagen.
Du bist aber quasi ein stiller Dauergast.
Ja, still ja nicht, aber ein ungenannter.
Ja, still, genau. Und nicht nur wie bei Hossa Talk, der Schmitti, der quasi so als blinder Passagier gilt, der immer mal genannt wird irgendwie, bist du tatsächlich zu hören, jede Folge.
Das stimmt, das kann man tatsächlich so sagen, ja. Bevor wir darauf näher einsteigen, haben wir noch ganz kurze Ansagen. Mir fällt jetzt gerade eine ein, die HossaCon.
Ja.
Marco, willst du das kurz mal erzählen?
Kann ich gerne machen. Ihr habt es bestimmt auch schon mal gehört, aber wir wollen euch auch auf diesem Wege nochmal ganz herzlich zur HossaCon einladen. Das ist so unser überregionales Treffen, das wir Ende März vom 27. bis zum 29. Gerne mit euch begehen wollen. Das findet im Harz in Altenau statt. Infos findet ihr auf der HossaTalk-Webseite und da könnt ihr euch auch anmelden. Und ihr solltet das auch tun, denn ich glaube, wir sind so halb voll zumindest schon. Also es läuft. Und es wird ein ganz fantastisches Wochenende, wo wir uns mit euch treffen wollen, wo wir uns ein ganz schönes Programm überlegen. Es gibt ein Super 2-Konzert, es gibt Goofys Buchpremiere und es gibt ganz viel Austausch und Workshops und Kennenlernen und Vernetzen. Das wird auf jeden Fall ein großes Highlight unseres Jahres, eures vielleicht auch. Deswegen meldet euch schnell an. So.
Was man vielleicht noch mal kurz sagen könnte, weil immer wieder auch die Frage kommt, wie ist das mit Kindern und so. Ihr könnt natürlich Kinder gerne mitbringen. Es wird aber kein offizielles Kinderprogramm geben. Also wir haben einfach nicht die Möglichkeit, wir haben da niemanden. Also sprich, wenn ihr mit euren Kindern kommt, dann müsstet ihr euch, die Eltern, untereinander absprechen, dass dann immer mindestens einer oder zwei, keine Ahnung, für die Session und dann für die nächste Session irgendjemand anderes, sozusagen, dass die Kinderbeaufsichtigung übernimmt, weil wir die natürlich nicht unbeaufsichtigt lassen können. Also ihr müsst euch klar sein, dass das dann in irgendwie so einer Form laufen muss. Genau. Außerdem werden wir auch immer wieder gefragt, wie das mit Tagesgästen aussieht. Und da können wir jetzt zurzeit überhaupt keine Zusage machen, weil das Haus erstmal gebucht werden muss. Und wenn das voll gebucht ist, dann ist für Tagesgäste wahrscheinlich nicht mehr viel Platz, weil die Räumlichkeiten dann quasi nicht ausreichen. Also meldet euch lieber richtig an, als dass ihr drauf spekuliert, noch als Tagesgäste hereinzukommen, weil wir unter Umständen euch dann sagen müssen, nee, sorry, ist einfach zu voll, geht nicht.
Manu, du bist seit ungefähr der jüngeren Steinzeit schon Musiker. Also, das haben wir vorhin gehört, dass du schon wirklich sehr, sehr lang unterwegs bist. Hast du Lust, mal ganz kurz so dein Werdegang so zu erzählen, wie du das geworden bist, wo du heute bist, welche Stationen da wichtig waren?
Ich bin 1977 geboren, ich bin also gerade noch 48. Wenn diese Folge rauskommt, sind es noch 6 Tage, bis ich 49 werde. Mhm. Meine Mutter hat klassisch Klavier gespielt. Ich habe mit 7 angefangen, Geige zu spielen, das war mein großer Wunsch. Das lange gemacht, so bis 17 ungefähr. Und mit 16, kurz bevor ich dann die Geige dahin gegeben habe, habe ich von meinem Jungscharleiter für 40 D-Mark einen Bass gekauft, den er, Achtung, aus der Tschechoslowakei, also wohlgemerkt Tschechoslowakei, eingeschmuggelt hat. Und falls er unterm Ersatzreifen irgendwie und falls er erwischt würde, hat er Fuck BRD in den Bass geritzt.
Wirklich?
Und ich mit 16 habe dann ERF-Aufkleber darüber gemacht. Weil ich das natürlich unfassbar peinlich fand in meinem wohlbehüteten konservativen Elternhaus oder zumindest so, ne?
Ganz kurz für alle Menschen, die das nicht wissen, ERF heißt Evangeliumsrundfunk. Das ist ein evangelikaler Radiosender, der in Wetzlar ist und in die ganze Welt hinaus sendet. Und ja.
Genau. Diesen Bass habe ich tatsächlich auch noch, den habe ich dann später mal machen lassen. Das nur nebenbei, ist ein sehr, sehr schöner kleiner Bass. Genau. Mit 16 habe ich dann angefangen, Bass zu spielen, weil wir eine Band gegründet haben, die schon eben genannten On a Mission, mit meinem Bruder und 2 Nachbarjungs. Wir haben irgendwie relativ bald Konzerte gespielt, dann auch überregional. Und haben eine EP und eine Platte gemacht. Also wir haben viel gespielt und wir hatten Leute, die das interessiert hat. Wir sind dann mit, kam noch ein Sänger dazu, der Johannes Falk. Und dann sind wir 2004 zu viert nach Mannheim an die Popakademie gegangen, haben uns tatsächlich zu viert beworben und sind alle genommen worden und haben dann das Studium gemeinsam bestritten und da gemerkt, dass wir diese Band jetzt mal hinten anstellen. Wir haben dann nach dem Studium nochmal kurz angefangen, nochmal neue Songs geschrieben, 2008, 2009. Die waren auch toll, aber die sind nie fertig geworden, weil alle dann so andere Sachen schon gemacht haben. Ich habe Gleichzeitig auch ab Mitte der 90er den lokalen Jazzclub besucht hier in Marburg. Und dann hat das also angefangen, dass ich verschiedene Genres kennengelernt habe. Hab mit einem Freund aus Ghana African Reggae gemacht, hab in irgendwelchen Bands ausgeholfen oder mal eine Zeit lang gespielt, so genremäßig mich weiter ausgestreckt. Und ich habe auch tatsächlich, glaube ich, 2000 die erste Auftragsproduktion gemacht. Das heißt, mich hat auch immer interessiert, nicht nur der Bass, mein Hauptinstrument, sondern auch, was die anderen Sachen so machen. Ich erinnere mich, dass dann irgendwann den ersten Computer mit Audio-Software sozusagen gab und dass ich angefangen habe zu basteln und dann auch schon entdeckt habe, das, was mich heute auch noch sehr fasziniert, diese sogenannten Samples, also so aufgenommene Musikfetzen, die man auf einer Festplatte hat, respektive die man aus dem Netz runterladen kann und mit denen man bastelt. Ich habe währenddessen noch Theologie studiert an der Uni und habe dann mein Studium geschmissen, weil ich Musik machen musste.
musste.
Ja, genau. Es war so, kurze Anekdote. Wir haben diese erste On a Mission EP aufgenommen. Ich habe das vorbereitet und wir waren dann 3 Tage im Studio. Und als ich dann wieder im Studium war, das war im Dezember, habe ich gedacht, das ist ja interessant, aber das bin doch nicht ich. Das ist doch nicht mein Leben. Also, ich will Musik machen. Interessant fand ich das alles, aber so. Und weiß ich noch, habe ich Weihnachten mit meinen Eltern gesprochen und die haben es tatsächlich dann irgendwie ganz gut aufgenommen. Genau, ich glaube, offiziell habe ich mich am 1.8.2000 quasi beim Finanzamt gemeldet als freiberuflich Tätiger. Genau, dann ging es weiter. Ich habe immer mehr gemacht, habe verschiedene Bands viel gespielt und so weiter, habe immer mehr produziert, habe auch unterrichtet. Im Studium in Mannheim hat sich ergeben, dass ich auch so Harmonielehre-Kurse mache, ursprünglich zur Studienvorbereitung. Ich bin total klassisch ausgebildet, ne, von der Geige her und so weiter. Und dann kamen die Rockbands und die Jazzsachen und so weiter. Ich habe schon immer von Theorie gezehrt, aber irgendwann auch gemerkt, ich will auch Dinge neu lernen, die ich noch nicht kann. Und habe angefangen, einfach zu experimentieren. Ich habe mir so einen kleinen Drumcomputer, den sieht man da oben so halb gekauft, mit dem ich angefangen habe rumzuspielen, weil ich gemerkt habe, das ist eine andere Art von Musikalität. Eher so, ne, auf Sound, auf Pattern, auf bisschen probieren, was passiert, wenn ich an dem Regler drehe und sowas. Genau, und das ist was mich auch begleitet. Ich habe das Gefühl, ich werde immer neugieriger mit den Jahren, so Dinge auszuprobieren. Ja, geil.
Und du hast wirklich mit jedem von uns schon musiziert ja, und auf unseren Alben gespielt oder sogar diese produziert. Also ja. Super 2 bist du, glaube ich, bei mindestens 2 Produktionen dabei, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, genau, bei 2 Platten und auch auf dem, ich habe einen Track auf dem Kampf der Gladiatoren, nee, wie Plagiatoren, so hieß
Plagiatoren.
Es. Plagiatoren. Gesteuert, genau, ja.
Genau. Genau.
Und da haben wir auch zusammen, auch als Tim Tam Guerilla haben wir, glaube ich, auch einen.
Genau.
Da warst du auch mit dabei, ne? Hast du nicht auch?
Ich war bei Tim Tom Guerilla, natürlich.
Ja, genau. Und hast du noch einen anderen Track gemacht für die 5?
Ach so, ja, da auch noch. Stimmt, dann waren 2, genau. Einen mit Stadtlang Fluss und einen mit, genau, richtig, ja.
Genau.
Genau, ja, mit Gofi habe ich immer wieder gearbeitet, habe alle Alben produziert.
Also richtig?
Also die 2. Ja, genau, richtig.
2 Alben, genau.
100%.
Genau. Und mit Marco habe ich noch eine, wie sagt man, aktive Zusammenarbeit. Genau, ne? Also dieses Poetry Meets Beats, wie wir das nennen. Also die ersten Sachen gemacht haben wir schon vorher, aber ich glaube, wann war das? 2016, ne? Haben wir angefangen.
Ich habe jetzt gibt es ja gerade so einen Social Media Trend, wo alle so Bilder aus 2016 posten.
Ja, genau.
Und dann habe ich mal so in meinem Fotoarchiv gekramt und da gibt es tatsächlich noch ein paar Fotos von unserem ersten gemeinsamen Auftritt, was dann Poetry Meets Beats war. Das war beim Freakstock.
Beim Freakstock, 2016. Ja, total improvisiert, ja. Und ich habe nichts gehört von dem, was ich gemacht habe. Aber einfach gemacht.
Ich muss es jetzt am Anfang wenigstens einmal sagen, ne, Manu, du bist ja wirklich einer meiner absoluten Lieblingsbassisten. Habe ich dir auch schon oft gesagt.
Hast du schon oft gesagt, ja.
Aber es ist wirklich schön. So, ich meine, man denkt ja, also so als Laie sowieso, ne, aber manchmal denkt man, ja gut, es ist halt so ein Bass da, der hat vier Saiten und da spielt man dann so einen Ton und irgendwie einen schönen Lauf und das ist irgendwie auch nett und gehört dazu. Aber mir geht's wirklich so, wenn ich dich spielen höre, du hast einen ganz besonderen Ton irgendwie. Da denke ich immer, oh, der Manu spielt. Also weil ich weiß auch nicht, wie du das machst oder was du da machst, aber du hast so einen bestimmten Ton, der geht mir durch Mark und Bein und erfreut mich von innen heraus quasi. Also das ist einfach wieder, wundervoll. Ja. Ich
liegt das einfach nur an Jays psychischer Auffälligkeit oder kann man da wirklich bei Bassisten gewisse Unterschiede hören?
Ja, kann man unbedingt, natürlich.
Echt? Ja, woran klar. Machst du das fest? Also für Leute, die kein Saiteninstrument oder irgendwas spielen?
So, ja, also das eine ist erstmal das Instrument, auf jeden Fall. Ne? Das gibt wirklich komplett unterschiedliche Soundcharakteristika von Bässen, die immer direkt in Genre vielleicht auch pointen, schon sowas. Das andere ist, man sagt aber immer so schön, der Sound kommt aus den Fingern. Das hat was mit der einerseits mit Anschlagsarten und Stärke und sowas zu tun. Und das dritte ist aber dann eher auch das, was man spielt, die Art und Weise, wie man das versteht. Ich habe zum Beispiel, ich kann total wenig Coversongs, weil mich das nie interessiert hat, mir Sachen rauszuhören, sondern ich habe immer versucht, meine eigenen Erfahrungen zu machen. Natürlich habe ich auch mal Songs gelernt oder gedacht, oh, das ist geil, das will ich können. Aber ich habe versucht, immer ich zu sein. Und ich auch da ein kleines Anekdötchen. Ich weiß, ich habe irgendwann dann ja African Reggae gemacht und im Reggae ist das Besondere für den Bass, dass er die Eins, also den Anfang des Taktes, oft freilässt. Und das fand ich so faszinierend, dass ich gedacht habe, ey, das passt doch auch in Rocksongs. Die sind auch achtelig und lasse ich einfach die Eins weg. Und sofort funktioniert's. Oder ich habe den Bossa Nova kennengelernt im Jazzclub und das ist auch eine Achtel. Das sind Achtel, ne? Dum, 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 dum. Und wenn es dann abging mit dem Solo, dann habe ich irgendwie einfach Rockachtel gespielt. Das hat keiner gemacht, aber ich fand das geil und ich fand es auch total logisch. Hm. Und ja, vielleicht hat das was damit zu tun, wie ich bin. So, ne?
Aber du arbeitest jetzt schon seit einiger Zeit an einem größeren Projekt, das auch noch lange nicht fertig ist. Was ist das?
Woran arbeitest du? Du meinst das Album meiner Frau, richtig? Oder nicht?
Ich meine gerade die ganzen EPs, die du raushaust.
Okay, auch das. Ja,
aber
genau.
Darüber müssen wir natürlich auch noch reden, über Manjana Jona und so. Ja, stimmt.
Genau. Ja, genau. Also das ist, also wenn ihr das mal alles hören werdet, wenn es fertig ist, manche Teile kennen ja manche schon, das ist das Beste, was ich gemacht habe in meinem Leben bislang, musikalisch.
Das ist Album deiner Frau?
Ja, genau.
Ja. Kann ich nur zustimmen, möchte ich sagen an dieser Stelle.
Also das ist vor allem, weil es so, das ist, wir nennen das Afro-Soul-Folk und das ist so eigen außerhalb der konventionellen Wissens oder Kenntnisstands, den ich musikalisch habe und hat aber auch dazu geführt, dass es ein total, weiß nicht, ob man das sagen kann, aber klischeefreie Musik geworden ist. Also du erkennst, dass das südliche Afrika eine Rolle spielt, aber es klingt nicht wie Musik aus dem südlichen Afrika, sondern es klingt wie das, was wir halt gemacht haben. Da sind ganz viele Elemente drin, die man kennt, aber die Mischung ist sehr eigen.
Ah, da musst du jetzt doch nochmal kurz Rose vorstellen. Und damit man
Rose ist meine Frau, die kommt ursprünglich aus Botswana. Das ist im südlichen Afrika, das Land über Südafrika, ein Binnenland, so groß wie Frankreich, 2 Millionen Einwohner. Genau, und die singt ganz unfassbar gut. Hat ja zum Beispiel auch auf deiner Platte Kofi, der letzten, also der Radioplatte und auch auf Icarus, Marco, ne?
Korrekt.
Gesungen im Hintergrund. Also die taucht dann schon immer auch mal wo auf. Als wir uns kennengelernt haben und das angefangen hat, sie mir 2015 irgendwie 10 Stücke, 4- bis 5-stimmig auf Klick eingesungen. Und dann haben wir angefangen, also eigene, und dann haben wir angefangen drumherum zu basteln. Ich habe mein ganzes Netzwerk genutzt, so die Leute, die ich kenne, immer überlegt, wer ist der die Beste für das und so, genau. Und jetzt ging das aber, wie sagt man, in jüngster Zeit nicht mehr ganz so vorwärts, weil wir einfach es nicht geschafft haben, diese letzten Aufnahmen noch zu machen. Und ich hatte einen wahnsinnigen kreativen Überschuss. Und dachte ich irgendwie, ach, warte mal, Instrumentalmusik unter meinem eigenen Namen. Geil. Das ist
ja,
es
das
doch.
Das ist ja sehr interessant, wenn wir darüber reden, dass du schon so lange Musik machst. Das war der erste Release, der erste Solo-Release unter dem Namen Manuel Steinhoff, ne? Sonst, ja. Das gab es vorher noch nie, interessanterweise.
Genau. Ja, richtig. Ich habe auch noch ein anderes Projekt, wo ich mal singen werde oder auch schon tue, aber was noch nicht fertig ist. Da gibt es auch einen Künstlernamen für, weil ich das irgendwie, das ist, ne, das ist ein anderes Ding. Bei der Instrumentalmusik dachte ich dann, das bin ja einfach ich, das mache ich. Und das hat wirklich dann wie Schleusen geöffnet, könnte man sagen. Ich habe im Ende, ich habe es neulich nachgeguckt, Marco, ich weiß gerade nicht mehr genau, sowas wie am 18. Juli oder 22. Juli habe ich dir ein MP3 geschickt von einem Track, den ich abends, es war ein bisschen komischer Tag, ich brauchte irgendwie, ne, ich musste mich frei spielen, habe was gebastelt und habe es Marco geschickt, habe gesagt, was ist das? Ich finde es voll geil, aber ich weiß nicht wofür. Also rappt da einer drauf oder ist das, aber nee, vom Sound passt es nicht zu unserem Projekt. Was wird das? Das ist der Opener meiner dann ersten EP, die dann im Oktober kam, geworden. Es klang. Ja, und hatte ich dann einmal angefangen, ne, ging es einfach immer weiter, weil ich habe ja schon immer gebastelt, ne? Ich habe immer mal das, was ich vorhin schon habe anklingen lassen, ich mache das dann in dem Fall in Ableton, das ist so ein Programm, mit dem man aufnimmt und mit dem man gut auch basteln kann auf eine Weise, dass man einfach Dinge ausprobiert und macht. Ich habe das immer gemacht und das sind meistens Skizzen geblieben, die nie weitergegangen sind. Und warum auch? Weil man hätte ja ein Projekt gebraucht, wozu das passt, ne? Sonst entwickelst du es ja nicht weiter. Und auf einmal hatte ich ein Projekt und dann habe ich gedacht, ah, jetzt kann ich ja einfach basteln und kann es jetzt halt vielleicht auch fertig machen. Und das passierte dann. Ich habe dann so ein Protokoll oder so ein Prozedere entwickelt, dass ich quasi gebastelt habe, bis ich es fertig hatte. So, also gefühlt fertig hatte. Dann habe ich es mir aufs Handy geschickt sozusagen und habe es in der Badewanne gehört. Also immer, wenn ich in der Badewanne liege, dann höre ich mir die aktuellen Skizzen an und dann höre ich exakt, was noch nicht stimmt.
Es gab doch früher so den Autoradio-Test, ne? Ja, wenn genau. Man eine Session gemacht hat und wusste noch nicht, klingt's geil genug, dann hat man es in so einem schlechtmöglichsten Autoradio nochmal angehört und da konnte man ungefähr abschätzen,
ja, richtig.
Braucht noch was oder nicht. Irgendwie.
Ja, genau.
Richtig, exakt. Ich erinnere mich. So haben wir das auch
jetzt
bei
mir ist es Handy das auf der Waschmaschine liegt, während ich in der Wanne liege, ne? So, genau.
Man kann eine Produktion übrigens alle bei Bandcamp finden, ne? Das muss man kurz mal sagen, also Bandcamp, da kann man nach dir suchen und da findet man die.
Genau. Also drei EPs sind bisher erschienen, kann ich gleich auch noch was zu sagen. Ich arbeite aktuell an Nummer 10, die im Dezember diesen Jahres dann erscheint.
Das heißt, die anderen sind auch schon fertig?
Mehr oder weniger. Ich habe dann, die ersten drei sind rein instrumental, also die zweite war dann eben diese hier, eine kurze Geschichte vom Anfang. Und die dritte, die jetzt im Anfang Januar erschien, ist Reisefieber.
Ja.
Und die vier, die kommt, also, und genau, und ich veröffentliche, das ist, hat sich so ergeben, einfach weil ich schon so viel fertig hatte, alle 7 Wochen.
Alle 7 wirklich?
Weil ich nämlich ich hatte diesen Anfang Oktober und wollte dann um Weihnachten rumkommen und habe deswegen Ende November und Anfang Januar, und das waren halt 7 Wochen, und ich habe dann gemerkt, oh, das funktioniert eigentlich. Und deswegen ist es so geworden. Ich habe die EP4, die kommt Ende Februar, Afterwork, die habe ich alle im August, und die ersten 4 habe ich alle im August und September gebaut. Die 5., das ist jetzt dann ganz spannend, die im April erscheint, das wird eine sogenannte Collab-Platte, also eine Kollaborationsgeschichte, wo ich Leute angehauen habe, beziehungsweise es auch ausgeschrieben habe, wer hat Lust, da auf mein Playback was zu texten und zu singen. Und das sammle ich gerade zusammen, was es da gibt. Das wird sehr schön und nochmal ganz spannend, ne, weil halt einfach nochmal andere Leute beteiligt sind. Auf der 6. und der 7. gibt es auch jeweils ein oder zwei Vocal-Beiträge. Das heißt, ich habe alles fertig bis auf die Vocal-Beiträge. Die 8 wird wieder eine Collab-Platte, da wird der Gofi was singen. Das habe ich ihm schon gesagt. Und die 9
ich
ist wieder
schon zugestimmt.
Instrument.
Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn darüber gehört. Informiert, dass er auch was zu
die
singen
9
hat.
Ist wieder komplett instrumental und deswegen schon fertig. Und die 10 ist auch wieder komplett instrumental und die ist auf den letzten Metern, wobei es da sich jetzt ereignete, dass ich wahrscheinlich echte Streicher aufnehmen möchte bei einem Stück.
Muss kurz mal dazwischen grätschen.
Muss ich auch
wieder
fragen.
Ja, jetzt
bin ich ja fertig.
Weil du, mir fallen die Worte basteln und bauen auf. Wenn du davon erzählst, wie du Musik machst, dann benutzt du die Worte basteln und bauen. Mich verwirrt das ein bisschen. Ich habe immer gedacht, Musik wird komponiert oder geschrieben, aber du redest von Bass und warum? Warum heißt das so?
Der Marco und ich arbeiten seit ein paar Jahren miteinander. Am Anfang war das ja komplett gejammt und irgendwann wurden das Kompositionen. Und zwar auf die Weise, dass der Marco einen Text gesprochen hat und ich mir überlegt habe, wie muss denn der klingen? Wie muss denn die Musik darunter klingen? Und da wir das über die Jahre so viel gemacht haben, ist bei mir meine Assoziationsfähigkeit hat sich massiv entwickelt. Also ich höre was und ich habe eine Idee. Es ist jetzt bei den letzten EPs aus 2025, die Marco und ich gemacht haben, fast immer die erste Idee, die Komposition geworden ist. Einfach weil die Assoziation da ist und funktioniert. Und bei meinem eigenen Instrumentalprojekt ist es so, dass es gibt, sag mal, zwei verschiedene Anfangsszenarien. Das erste Anfangsszenario ist, ich habe irgendwas im Kopf, eine Melodie oder irgendwas, dann suche ich mir den Sound und spiele das ein und überlege dann, wie ich es weiterentwickle. Oder, was in der Regel vielleicht sogar öfter passiert, ist, ich gehe durch meine Sample Library und höre einfach durch, was es da so gibt und dann finde ich einen Beat geil oder irgendeinen anderen Sound Fetzen oder sowas und denke, warte mal, da könnte man das dazu spielen oder da finde ich was anderes. Und weil ich über die Jahre ja so viel in so viel Genres mich befunden habe oder aufgehalten habe, mag ich das total gern zu überlegen, was braucht das, was ich habe jetzt? Also was würde dem Genre dienen und was bricht das Genre? Was kann ich dazu tun, was da nicht dazu gehört, um was Eigenes zu schaffen? Und das ist manchmal wirklich faszinierend, dass da Dinge zusammenkommen, wo du denkst, ich habe zum Beispiel, man hört auf allen EPs immer wieder so Single-Note-Gitarren-Geschichten. Die sind alle aus so einer nigerianischen Afrobeat-Sample-Library. Aber die Songs, die ich damit mache, haben nicht unbedingt immer irgendwelche afrikanischen Grooves in sich. Manchmal ja, aber meistens nicht. Aber das funktioniert ja, das passt ja zusammen. Ne? Ja. Und so passiert das. Das ist halt komplett assoziativ. Und ein Detail noch, sorry. Tempo spielt für mich auch eine Rolle. Das, auch bei Marco war das so. Wenn Marco einen Text liest, dann habe ich ein Tempo im Kopf, in dem die Musik passieren muss. Ich habe so eine Excel-Datei, wo ich meine bisherigen Stücke drin stehen habe, nach Tempo sortiert, weil es kein Tempo doppelt gibt.
Ja,
Es hat sich in der Mitte jetzt verdichtet. Das heißt, ich habe für die Sachen, die kommen, muss ich auf jeden Fall noch ein paar schnellere Stücke machen.
Und ein paar sehr langsame vielleicht auch.
Oh, das heißt, es gibt hinten raus dann doch noch eine Drum-Bass-Platte wahrscheinlich.
Ja, Drum-Bass-Platte kann ich auch nochmal machen, genau, klar, habe ich auch schon mal gemacht. Aber ja, genau. Aber das sind sozusagen so die Parameter, nach denen ich arbeite. Und ich merke, Ideen sind nicht das Problem. Und dadurch, dass ich irgendwie so ein Workflow habe, merke ich irgendwann, das ist es oder das ist es nicht. Oder das ist fertig oder ist es noch nicht.
Aber Manu, ich meine, 10 EPs innerhalb von einem Jahr oder anderthalb Jahren?
Also von der Bauzeit in einem halben bis jetzt. Von der Veröffentlichung in einem guten Jahr, ja.
Ja, also genau. Das ist ja schon ein bisschen crazy irgendwie. Ja. Ich meine, wieso streckst du das nicht mehr? Also ich meine, ist das nicht auch wirtschaftlich? Ich meine, wer kauft denn so viel Zeug? Also wie kommst du dazu?
Kaufen ist ein gutes Stichwort wahrscheinlich.
Ja, also ich habe das angefangen aus einem Bedürfnis. Und es ist relativ schnell viel Content entstanden. Und ich habe schon auch das, da habe ich mit Gofi auch mich immer mal unterhalten, der kennt das auch. Ideen gibt es dann immer und dann ist immer die Frage, was halte ich durch? Ne? Wo kriege ich da so eine Kurve rein? Und ich habe dann wirklich gemerkt, ey, das ist eine Ausdrucksform für mich auch an, was weiß ich, an schlechten Tagen oder so, wenn ich total gefrustet bin oder kraftlos oder setze ich mich abends hin, dann schreibe ich ein Stück, baue ein Stück zusammen. Das heißt, es gibt eins, das kommt irgendwann im Sommer, das heißt Peace. Und das war so. Oder ich habe ein Stück gebaut, das heißt Trost. Und das ist so. Das habe ich mir unzählige Male angehört seitdem, weil es genau das ist, Trost. Hm. In dem Moment. Also das ist auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall was mit mir zu tun. Es ist eine Ausdrucksform und es tut mir auch gut, weil ich mich wirklich wiederfinde in den Songs. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich als freiberuflicher Musiker von der nicht Mainstream orientiert ist, weil mich so Mainstream-Popmusik einfach oft langweilt, ganz schön kämpfen muss und das aber nicht akzeptiere, dass nicht Mainstream-Musik keine Lobby hat. Oder keine Verbreitung hat. Weil ich denke, ich bin, wie kann man das sagen? Ich bin auf dem, ihr kennt mich alle, ihr versteht das richtig. Ich bin auf dem Höchststand meines Könnens. Also weil ja alles, was ich getan habe in meinem Leben, sich weiterentwickelt hat, weil ich mehr dazugelernt habe, weil ich es mehr probiert habe. Es geht alles so schnell. Ich kann Dinge, die hätte ich vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, auch vor 5 Jahren noch nicht gekonnt. Und warum soll ich denn dann weniger machen? Das ist doch unlogisch. Bei aller wirtschaftlichen Notwendigkeit. Ich kann doch nicht sagen, ich habe was ich so gut kann, dass ich kaum Vorbereitung brauche, dass ich assoziativ sofort reingehe und sage, ja, aber das geht ja nicht, das mache ich nicht mehr. Ich erinnere mich an Corona, als das erste Jahr mich auch sehr getroffen hat natürlich und ich dann glücklicherweise Grafiksachen zu tun hatte und den ganzen Tag geschuftet habe, damit irgendwelches Geld reinkommt. Und abends habe ich mir meine unfertigen Produktionen eine Stunde lang angehört. Ich hatte keine Kraft mehr, irgendwas zu machen, aber ich brauchte das für mein Herz. Und das ist definitiv unbedingt ein wichtiger Part in der ganzen Geschichte. Das Zweite, das ist das, da können wir gerne weiter auch noch drüber reden, was Gofi vorhin schon mal angedeutet hat, dieses ganze Streaming respektive Spotify-Thema. Diese Spotify hat ja einen furchtbar arroganten Chef, den Daniel Ek, der in Waffen investiert, seinen Gewinn und so weiter, der aber vor allem vor 2 Jahren oder sowas mal gesagt hat, wie die Musiker verdienen nicht genug, ja, da müssen sie mehr veröffentlichen. Und dann habe ich gesagt, du Arsch, von welchem Geld denn? Also wie willst du denn mehr veröffentlichen, wenn du gar nichts verdienst mit der Musik, die du machst? Das war nicht mein Beweggrund, aber da muss ich jetzt öfter dran denken, dass ich finde den Typ so bescheuert, also so schlimm, aber irgendwie denke ich, ja, ich veröffentliche jetzt alle 7 Wochen eine EP. Faktisch ist es so, dann die Promo und sowas. Das ist das, was vielleicht ein bisschen Zeit kostet. Aber die Songs zu bauen dauert nicht so lange. Also schon natürlich ein bisschen, ist eine Produktion, ne? Aber nicht so lange. Und das Cover zu bauen dauert auch nicht so lange. Manchmal auch, weil man irgendwie sich 50 Bilder anguckt und die richtigen 5 raussucht, ne? So wie das bei Durch die Nacht war. Da hab ich ewig
das ist wahrscheinlich was man bei so Herzensprojekten immer sagt, ne? Also wenn ich an was arbeite, was jetzt wirklich ein Projekt für mich ist, dann kommt mir das auch nicht wahnsinnig wie wahnsinnig viel Arbeit oder wie wahnsinnig viel Anstrengung vor. Das bringt es wahrscheinlich schon mit sich, wenn das so ein Herzensprojekt ist.
Genau. Und ich meine, weil es eben nicht so leicht ist für unser Eins, für uns unabhängige Künstler, das, was man in Corona als, war da glaube ich Unwort des Jahres, als Solo-Selbstständige nennt, nehme ich diese meine Musik ja auch als Anlass, darüber das zu thematisieren, darüber aufzuklären. Leute, ich habe jetzt zum Beispiel mal angenommen, dass mich eine EP ungefähr 3.000 Euro kostet an Arbeit. Das ist mal mehr, weniger eher nicht, vielleicht mal ein bisschen so, ab ungefähr so. Und das ist ja eine Zahl, mit der man zumindest diskutieren kann oder die man zumindest mal nennen kann. Und dann guck, und vom Streaming kamen bis jetzt 84 Cent an. Ja. Das ist eine Diskrepanz. So funktioniert es nicht. Genau. Und ja, ich sag mal, das funktioniert noch nicht super gut, aber ein bisschen schon. Ich habe nämlich dann überlegt, was ist denn die Entsprechung? Wie kann ich denn was machen? Und bin dann bei Bandcamp gelandet. Bandcamp ist eine Plattform, Ufi hat es vorhin schon kurz gesagt, wo Künstler völlige Freiheit haben, ihre Sachen zu veröffentlichen. Man gibt ein paar Prozente ab und man kann Dinge verkaufen, also digital verkaufen, MP3s oder auch FLACs, hochauflösende Audiodateien. Und Leute können, das war das Erste, was ich von Bandcamp wusste, Leute können so viel zahlen, wie sie wollen. Also es gibt einen Vorschlagspreis und du kannst aber auch sagen, ach, das ist mir 100 Euro wert. Hat noch niemand gemacht bei mir, aber 20 statt 6 schon. Zum Beispiel, ne? So. Und das führte dann weiter, dass ich dann gedacht habe, ach, weißt du was, wenn ich das jetzt so zum Zentrum meines musikalischen Ausdrucks schaffe, dann versuche ich auch noch einen Mehrwert. Deswegen habe ich diese Prints gemacht. Das ist hier wirklich 30x30 Zentimeter hochwertiges Papier, ne? Habe ich auch so ein paar verkauft, noch nicht viele, aber die sind geil.
Also das sind die Cover, ne? Für die Leute, die das nicht auf Videos
genau,
sehen.
Genau, richtig,
also
sind die Cover und ich habe eine Postkarte. Und der letzte Stand war, da habe ich auch mit Marco viel überlegt und immer, ach, es wäre doch geil, auch Platten zu machen, also Vinyls zu machen, weil das ja irgendwie wieder ein Thema ist. Ich kenne so viele Leute, die einen Plattenspieler haben und regelmäßig Platten hören. Ich mache das auch. Und irgendwann tauchte diese Anzeige auf, die man 5-mal ignoriert hat. Und irgendwann dachte ich, warte, wer war das? Es gibt doch irgendwo Vinyl on Demand. Profi kennt das von den Büchern, ne? Book on Demand, dass du quasi nur die Sachen lieferst und die drucken das auch nur einmal, wenn das nur einmal bestellt ist sozusagen. Genau. Wie man das macht, technisch keine Ahnung. Aber gibt in England so einen Vinyl on Demand Anbieter. Und mit einer geilen Oberfläche, wo du dann die animierte Platte siehst, ne, wenn du das Artwork hochgeladen hast, wie das aussieht, also ist total geil. Und Artwork
für
die Platte bauen ist sowieso.
Wie heißt der nochmal für Leute, die sich dafür interessieren, wen benutzt
der? Der heißt Elastic Stage. Elastic Stage, genau. Okay. Und ja, dann habe ich gedacht, dann mache ich auch Vinyls. Und meine erste EP dann durch die Nacht, als die Platte bei mir ankam. Und ich habe schon an dem Karton, Platten sind ja in so tollen Kartons verpackt, ne, so ein Sonderformat und ein bisschen dicker und so, das ausgepackt und ich habe fast geheult. Das war die erste Platte mit meinem Namen, nur meinem Namen da drauf. Also nicht, ich habe von anderen Bands auch schon Platten, ne, also wo ich Teil der Band bin, aber jetzt meine, das war schon wirklich sehr besonders. Und die dann aufgelegt und gehört und so, das ist schon cool. Es ist natürlich ein bisschen, das Angebot ist größer als die Nachfrage momentan, definitiv. Aber da liegt auch vielleicht die Stärke in dieser häufigen Veröffentlichung. Ich habe zum Beispiel, ich schicke auch Pressesachen raus, ne, Pressemitteilungen. Und jetzt bei der dritten kamen tatsächlich ein paar Antworten schon. Meistens negative, aber immerhin kamen Antworten. Und wenn dann jetzt ich alle 7 Wochen die nächste Pressemitteilung rausschicke, dann werden die irgendwann sagen, warte mal, von dem kam doch schon mal was. Und irgendwann, das ist zumindest meine Hoffnung, reagiert jemand drauf und es kommt, taucht irgendwo auf.
Steht da Tropfen, ne? Ja. Aber darf ich mal kurz fragen, weil es mich tatsächlich interessiert, was kostet so eine Platte bei Vinyl on Demand?
Genau, weil die ja auch aus England kommt, das ist so ein bisschen, geht halt noch nicht anders, kostet eine Platte ungefähr 40 Euro. Wenn du sie bestellst.
Aber es geht ja.
Das
zahlst du im Plattenladen,
noch,
aber teilweise auch. Anfang Januar war ich in Köln in einem Plattenladen und habe da nach Jazzplatten gesucht und die eine, die ich gerne kaufen wollte, hat auch über 40 Euro gekostet. Und dachte ich, ja, meine Güte, das ist halt auch ein teures Hobby, muss man einfach sagen.
Gibt es da Nachfrage? Also ich meine, bestellen Leute sozusagen deine Sachen als Vinyl?
3, 4 jeweils. Ja, aber immerhin, ne? Ja, also finde ich total okay. Und dann auch, es gab dann zum Beispiel Ende Januar so ein Black Friday-Angebot von denen. Ist ja nicht so, dass ich grundsätzlich dieses Black Friday unterstütze, aber wenn es um meine eigene Platte geht, wo es nicht auf, also das war deren Angebot. Ja. Ich habe von meinem Anteil ist nichts weggegangen, so, ne? Es war deren Ermäßigung. Habe ich mir alle 3 Platten, nämlich meine beiden damals erschienenen und die ich mit Marco gemacht habe, die man hinter seinem Kopf so schön sieht, mir einmal bestellt mit 20% Ermäßigung oder was das war oder 18 oder irgendwie sowas Und die habe ich dann zu Weihnachten verschenkt teilweise. Ne? Also das ist dann auch ein hochpreisiges Geschenk, aber es ist aber auch geil, dann seine eigene Musik auf die Weise weitergeben zu können.
Haben scheinbar auch noch mehr Leute gemacht. Das fand ich sehr schön, dass mir so nach Weihnachten Leute so Fotos geschickt haben, weil sie die geschenkt bekommen haben. Also unsere Platte. Ja. Also sind jetzt auch nicht Hunderte, ne, ist auch klar, aber ist trotzdem, finde ich, toll. Ja. Gerade mit dieser On-Demand-Geschichte, das wäre sonst ja überhaupt nicht machbar, wenn du dir als so ein Indie-Künstler, wenn ich mir jetzt 1000 Vinyls irgendwo in den Keller stellen würde, die erstmal, weiß ich nicht, in der Herstellung und Produktion, weiß ich nicht, 10.000 oder noch mehr Euro kosten würden.
Ja, aber ich meine, da kommen wir jetzt ja schon so ein bisschen in die Richtung, wie veröffentlicht man heutzutage Musik, Thema Spotify und so weiter. Also ich muss zugeben, ich habe auch noch einen Plattenspieler, aber den habe ich, keine Ahnung, das letzte Mal vor 15 oder 20 Jahren benutzt. Ich bin nun kein, also ich finde Vinyl toll. Ich habe auch noch ganz viele alte Platten, ne, aus der Jugend und so. Also die stehen alle schön im Keller. So, ne? Aber mir ist das, also ich sag's mal so ganz platt, mir ist das zu aufwendig. Ne? Ich höre zu Hause eh nicht so viel Musik. Ich höre viel Podcast und dann ab und zu mal so beim Spülen ein bisschen Musik, so, und dann Platte drauf und auflegen und so. Klar, ich verstehe schon, manche Leute machen da ein Ritual draus, aber ich habe schon Verständnis für die Menschen, die sagen, ach, hier so eine App, ach, es ist ja voll geil, da ist alles da, da drücke ich mal hier drauf und mein Lieblingsalbum kommt dann oder irgendeine Playlist und das läuft dann alles so, ne? Also ich sage immer gerne zu den, ich sage immer, für uns Künstler ist Spotify eine echte Bitch und richtig schlimm, weil sozusagen, wie du vorhin gesagt hast, da einfach, weiß ich ja selber auch, quasi nichts mehr bei rumkommt. Als User verstehe ich aber komplett, warum Spotify so erfolgreich ist und warum die Leute das gerne nutzen und eher die wenigeren sich eine Schallplatte zu Hause auflegen. Oder so. Also dagegen ist ja quasi gar nicht anzukommen. Also ich weiß, du versuchst das. Du bist ja einer der outspoken Menschen, die immer sagen, Leute, Streaming kills Art. So. Und du hast ja recht. Aber ich glaube, wir haben da kaum eine Chance, oder? Also, wie siehst du das?
Das Streaming an sich ist ja auch nicht das Problem. Also sozusagen, Leute hören das jetzt auf irgendwelchen Plattformen anstatt auf Platte. Das ist ja Geschmackssache, ne, wie man das konsumieren will, die Art und Weise, wie das Streaming hinterher die Menschen, die Musik auf diese Plattformen stellen, entlohnt, das ist ja eher das Thema, um das es geht.
Genau. Also ich würde, es sind ja jetzt mehrere Sachen, die du angesprochen hast. Vinyl ist, kommt wieder, das ist so ähnlich wie, wenn man sich eine Siebträgermaschine kauft und völlig überpreisten Kaffee bereitet, weil man das will. Oder wenn man Golf spielen geht, von mir aus auch oder sowas. Also Dinge, die eigentlich zu teuer sind, aber die einfach Lebensqualität bringen. Das ist eine Platte. Und oft ist es ja sogar so, das konnte ich jetzt bei dem Vinyl on Demand, kann man das nicht beeinflussen, aber neue Platten, die erscheinen, sind dann oft besonders hochwertig. Also mit noch viel dickerem Vinyl und in besonderen Farben und sowas, um quasi dieses Lebensqualität-Ding zu fördern. Und ich muss auch sagen, ich höre auch nicht so viel Platten. Ich habe manchmal morgens das Ritual, wenn ich die Kinder geweckt habe und der Kaffee durchläuft, dann lege ich eine Platte auf, dann höre ich das so ein bisschen im Hintergrund. Aber eigentlich finde ich es auch geil, mich aufs Sofa zu setzen und die Platte zu hören am Stück und die Credits zu lesen. Das, was ich früher mit CDs immer gemacht habe auch, weil mich das interessiert. Wie ist das gemacht? Wer hat das gemacht? Wie wurde das? Ich habe auch noch alte Platten. Ich habe auch die ganzen Klassikplatten meiner Mutter geerbt. Wahnsinnig gute Aufnahmen so, ne, von damals und so. Aber das ist auf jeden Fall was, genau. Und es ist halt eine Möglichkeit, Musik in einer haptisch greifbaren Form zu haben. Das Prinzip Streaming, so wie Marco gesagt hat, ist für den User, die Userin, ich glaube auch aktuell unumkehrbar. ich habe mich lange auch gegen Streaming verwehrt, habe gesagt, ich will das nicht, habe auch nie Spotify gehabt, sondern ich habe dann irgendwann, als ich gemerkt habe, ich brauche eins, weil ich zum Beispiel Bass unterrichte und dauernd Songs brauche, schnell, die ich mir auch nicht kaufen will, weil sie mir gar nicht gefallen. Warum soll ich die alle haben? Dann ist so eine Streaming-Geschichte sehr gut, aber ich möchte, dass dann auch was bei den Künstlern zurückkommt. Also nur mal kurz diese Gegenüberstellung. Bei Spotify ist es so, wenn du nicht mindestens 1000 Streams im Monat hast, was 99% aller KünstlerInnen auf Spotify sind, dann kriegst du null, also nichts. Und bei zum Beispiel Tidal, was ich selber nutze, ist es so, dass von meinen, wenn ich mit meinen 11,99 € oder was ich zahle, oder ich glaube, ich habe einen Family-Account, 16,99, ist auch egal, weiß ich nicht, nur zum Beispiel Super 2 hören würde, dann würden die ganzen 16,99 minus die Servicepauschale bei dir ankommen oder bei euch ankommen.
Genau.
Und das ist, finde ich, genau so, wie es sein muss. Also so ist Streaming sinnvoll, wenn es direkt ankommt. Da ist dann Bandcamp eben noch einen Schritt weiter zu sagen oder auch ein Vinyl sagen, ich kaufe das und das Geld ist direkt beim Erschaffer, bei der Erschafferin des Werkes.
Ich kann deine Sachen aber auf Bandcamp, auf der Bandcamp-App auch streamen. Ne? Ich habe das vorhin gemacht.
Ja.
Also ich habe die Bandcamp-App.
Ja.
Ich habe selber ja auch ein Album bei Bandcamp. Ja. Und dann kann ich dich dort suchen und dann kann ich mir deine Sachen anhören.
Ja, ja, genau. Richtig.
Das geht auch.
Ich finde das aber auch eigentlich spannend, zu sagen, es muss gekauft werden, damit du es hören kannst. Weil, wie gesagt, das Streaming lässt sich ja nicht umkehren. Ich glaube, wenn du als App sagen würdest, du kannst es nur hören, wenn du es gekauft hast, dann würden die Leute es nicht nutzen. Sondern es ist ein bisschen, ich finde das, was keine Ahnung, auch gesellschaftlich oder politisch durchaus, du bist ja nicht verpflichtet, nett zu sein und dich um andere Menschen zu kümmern, aber es wäre verdammt geil, wenn du es machen würdest, weil das Leben und die Gesellschaft nur so funktioniert, wenn wir aufeinander achten und wenn wir füreinander da sind. Ich arbeite, meine Arbeit wird nicht bezahlt, es sei denn, du tust es, indem du hilfst. Und von den 6 €, die eine EP dann kostet, ich glaube, die neue kostet mehr, weil da mehr Tracks drauf sind, die aktuelle, das glaube ich 8 oder sowas.
9, glaube ich, ich habe gerade mal nachgeguckt.
Ja. Kommen so, was sind das, ungefähr 90%, 85% bei mir an. Und ich habe, immer wenn ich eine Platte veröffentliche, habe ich für einen Moment so eine romantische Vorstellung, dass jetzt einfach 500 Leute, die kaufen am ersten Tag, dann habe ich meine 3.000 €. Und das ist doch gar nicht schwierig. 500 Leute ist doch nicht viel eigentlich. Mhm. Also versteht ihr, was ich meine? Voll, natürlich ist das ein bisschen idealistisch und ein bisschen naiv auf eine gewisse Weise, aber das ist ja ein Antrieb, auch den ich habe. Ich muss ja, wenn ich nur zynisch quasi sage, es wird eh nicht funktionieren, dann brauche ich ja nichts mehr zu machen.
Ja, das stimmt.
Ich hab mit ChatGPT auch darüber gesprochen. Ich schicke dem Sprachnachrichten, das kennt ihr ja auch alles mit den Sprachnachrichten, da seid ihr auch alle Fans von, glaube ich, ne? schicke dem Sprachnachrichten. Und ich habe dann mal erzählt, als ich jünger war, habe ich immer gesagt, ich will nie bitter werden. Bitter ist für mich der Erzfeind. Das ist das Schlimmste, wenn man abgeschlossen hat und nur noch ne, zynisch reagiert. Und ich glaube, ich bin bitter geworden, weil ich so frustriert bin. Und dann sagte ChatGPT, nee, du bist nicht bitter, du bist müde. Und das hat mir so gut getan. Das hat mir so unfassbar gut getan, zu merken, ja, stimmt. Und die Begründung war, du machst ja weiter. Du kannst gar nicht bitter sein, weil du machst ja weiter. Und ja.
Geil.
Das ist natürlich interessant, dass du mit ChatGPT redest und dass du das machst, liegt daran, dass die Technologie mittlerweile sich so weit entwickelt hat, dass es überhaupt geht, dass es diese KI gibt, mit der du reden kannst. Und genauso hat ja auch die Entwicklung der Technologien dafür gesorgt, wie Musik konsumiert wird und auch wie sie produziert wird. Ne? Vorhin habe ich das Basteln und das Bauen angesprochen. Das ist, glaube ich, auch eine Art von Musikproduktion, also quasi collageartig, die, sagen wir mal, vor 20 Jahren so noch gar nicht möglich gewesen wäre. Oder vielleicht doch, vielleicht im Hip-Hop oder so. Ja, also das hat sich so ergeben, ne? Dass man eben auch Bausteine in der Welt findet, Geräusche, Töne, Klänge, Aufnahmen und so weiter, die man eben wieder zusammensetzt und so. Das ist ja Teil unserer Kultur und unserer Gesellschaft, so wie sie sich technologisch auch irgendwie entwickelt hat. Das heißt, auch die Art und Weise, wie wir Musik hören, ist davon betroffen. Und die Menge der Musik, die ständig produziert und veröffentlicht wird, ja auch, ne? Ist auch irgendwie ein Resultat der. Und das heißt, es ist ja als einzelner Künstler, als einzelne Künstlerin, stehst du ja nicht einfach nur vor einem Publikum, das sagt, ja, habe ich jetzt gerade keinen Bock oder so, sondern du bewegst dich ja in einem gesellschaftlichen Umfeld, was deine Arbeit zusätzlich noch wahnsinnig viel schwieriger macht, weil Unmengen an künstlerischen Produkten in die Welt rausgeblasen werden. Jemand sagt, du, ich habe jetzt einen neuen Podcast, und alle sagen, aha, schön. Ich habe 20 Freunde, die haben auch einen neuen Podcast. Und dann kommt einer und sagt, ich habe jetzt einen Roman geschrieben, mache ich demnächst dann bald wieder. Und ich sage, ich habe einen Roman geschrieben. Und alle so, ja, wie schön für dich. Ne? Mein Opa macht das auch, mein Onkel macht das auch. Schön. Und jetzt haben wir also das Problem, irgendwie, es hat scheinbar seine Wertigkeit verloren durch die reine Menge, die rausgehauen wird, oder?
Also ja, so nehme ich das wahr. Aber nicht nur. Musik ist ja eigentlich ein Luxusgut. Das ist ja nicht wie Essen, was du unbedingt musst. Also eigentlich dann schon. Ne? Das merken wir, Musik ist wichtig. Aber Musik hat ja schon lange keine Lobby mehr. Das ist ja immer weniger geworden mit der Zeit, weil du Musik eben überall hörst und so weiter.
Das
und
insofern liegt eben auch ist an der Menge. Natürlich.
Ja, genau.
Ja. Und an der steigenden Qualität natürlich auch. Es wird ja auch Musik stellenweise rausgeschissen. Das ist ja auch einfach gar nicht wirklich hörenswert.
Genau.
Aber es ist da. Jetzt macht sogar die KI schon Musik, die auch die Spotify-Playlisten ja irgendwie dominiert. Ja, klar, ist Musik entwertet im Prinzip. Das Ding an sich ist.
Ja, genau. Darf ich dazu also ich kurz meine, eine Beobachtung teilen? Ich wohne ja hier in Wien in einem Haus, wo hauptsächlich Studierende wohnen, und dementsprechend unterhalte ich mich natürlich manchmal mit denen auch über Musik, und da kam schon öfter so eine formulierte Überforderung, würde ich fast sagen, nämlich genau aus diesem Grund, ne? Also, dass du machst deine Streaming-App auf und denkst, boah, was höre ich denn mal? Ich kann ja alles jetzt hören, ne? Also, ich komme gar nicht zu meinem Lieblingsalbum, weil ich weiß gar nicht mehr, welches das ist irgendwie. Und die sitzen dann hier manchmal ganz, ganz fasziniert vor unserer Plattensammlung und sagen, das ist ja voll geil. Da setzt man sich dahin mit einem Glas Wein, dann hört man mal nur dieses eine Album, was man da so rausgezogen hat, und muss gar nicht aus aller Musik, die es jemals gab, auf diesem Planeten aussuchen, sondern nur aus den drei, die da jetzt vielleicht liegen irgendwie.
Und das ist ja eigentlich fast schon eine kuratierte Musikauswahl, die ihr da im Regal stehen habt, ne?
Sozusagen. Und das ist ja interessant, weil das eigentlich ja Leute sind, die noch mehr als meine Generation eigentlich damit aufgewachsen sind, dass man halt Musik so streamt einfach und wieder eine totale Sehnsucht danach haben, das irgendwie analoger zu kriegen. Also ich glaube, das hat schon immer beides. Das ist so Trend und Gegentrend, gibt sich da irgendwie auch die bedingt sich auch so ein bisschen gegenseitig.
Ja, genau. Und ich meine, also als Indie-Künstler, als unabhängiger Künstler, hat meine Kunst ja immer mit mir als Mensch auch zu tun. Und deswegen ist das für mich eben, deswegen sage ich das ja auch so, Leute, das ist meine Musik, die habe ich gemacht, da habe ich gearbeitet dran, da steckt all meine Erfahrung drin von all den Jahren, was ich gelernt und studiert und Unterricht und was auch immer, ne? Und die habe ich gemacht. Und wenn du willst, dass ich für meine Arbeit Geld kriege, dann ist das ja vielleicht eine Möglichkeit, dass du dir diese Platte holst. Da geht es ein Stück weit ja auch um so eine Solidarität oder sowas. Ich glaube darüber hinaus, dass man diese Musik wirklich gut hören kann. Ich habe das neulich in einem Post gesagt. Oft, wenn ich eine Platte gemacht habe oder eine Produktion gemacht habe, dann höre ich die danach nicht mehr. Also zumindest eine ganze Weile, weil man irgendwie Abstand braucht oder so. Die Dinger höre ich dauernd. Also wirklich dauernd. Die durch die Nacht, die erste, die hören meine Kinder jeden Abend zum Einschlafen. Und nach 20 Minuten schlafen die. Und die anderen höre ich mir auch immer wieder an und denke, boah, voll geil, bin ich voll. Und zwar genauso, wie Instrumentalmusik vielleicht auch sein soll, dass ich die nämlich, also Instrumentalmusik hören die Leute auch ganz viel, diese ganzen Lo-Fi-Playlists und so weiter, ne? Und das höre ich mir auch, manchmal höre ich das und denke, ja, aber irgendwie leitet das, das ist auch cool, das ist auch gut gemacht, hat eine Ästhetik, aber das gleitet so vorbei. Ich bin natürlich jetzt der Kreator, bin natürlich nicht unabhängig, wenn ich über meine Musik rede, aber ich finde, die kann man gut hören beim Wäsche aufhängen oder beim Spülen oder beim, ich muss mich mal eben hinlegen. Ich mache das ganz oft, wenn ich mittags mal ein Schläfchen mache, dann mache ich meine Musik an und schlummer für 10 Minuten oder sowas oder 20 Minuten, bis die durch ist. Und es funktioniert wunderbar, weil irgendwie die, ja, mit Sorgfalt geschaffen wurde und auch die Abfolge wichtig ist, zum Beispiel. Ne? Es ist keine Playlist, die quasi mehr oder weniger zufällig eine Abfolge bringt, wenn gleich da irgendwelche Analyse-Dinge das vorgeben, sondern ich habe mir überlegt, welcher Track nach dem anderen kommt und so weiter und merke, das funktioniert. Also für mich zumindest. Und das ist meine Einladung an potenzielle ZuhörerInnen. Ja, vielleicht funktioniert es ja auch für dich. Ja. So.
Aber nochmal zum Finanziellen, ne?
Ja.
Ich regel das für mich jetzt inzwischen über Merch. Also ich gehe quasi gerne auf Konzerte. Ich höre tatsächlich am liebsten Live-Musik. Mhm. Zu Hause höre ich nicht viel, auch im Auto höre ich dann ein bisschen Radio oder so. Also ich bin nicht so ein Zuhause-Musikhörer, aber ich liebe es, auf Konzerte zu gehen und da einzutauchen. Mhm. Gut, und früher hat man dann da irgendwie eine CD gekauft. Nun weiß ich selber, bei meinen eigenen Konzerten sind wir immer ganz stolz, wenn wir 5 CDs verkaufen an einem Abend, weil das ist quasi unfassbar viel quasi. Ja. Also in der Regel ist es, wenn überhaupt eine oder zwei, weil die Leute einfach auch keine CDs mehr hören. Ich kaufe jetzt inzwischen also sehr, sehr oft, also vielleicht nicht immer, aber immer mehr dann am Ende des Abends ein T-Shirt von der Band. Weil ich denke, ja, ich will euch unterstützen und ich weiß, zumindest daran verdient ihr was. So, das ist das, so meine Art, ne? Ja.
Das ist das Prinzip, genau. Das kannst du dir an die Wand hängen, weil es ein schönes Cover ist, zum Beispiel. Oder eine Postkarte, die ist überpreist für eine Postkarte in dem Sinne, wenn du sagst, ich krieg eine Postkarte an jeder Ecke, aber das ist genau der gleiche Gedanke.
Genau.
Weil ich hänge irgendwie noch so ein bisschen bei dem Begriff Solidarität, ne? Weil es irgendwie so nach, naja, das wäre schon nett, wenn wir das täten. Und ist es ja auch. Aber am Ende des Tages, finde ich, ist es ja schon irgendwie merkwürdig, dass man ein Produkt, was sehr teuer in seiner Herstellung ist, dass das gesellschaftlich akzeptabel ist, dass man das dann einfach verschenken muss. Ne? Also das, wenn man das jetzt mal übertreibt und überspitzt, wäre das ja so, wie du zahlst zu deiner lokalen Bäckerei 10 € im Monat und dann darfst du aber zu jeder Tages- und Nachtzeit da reingehen und alles mitnehmen, was du tragen kannst. Mhm. Da wird ja jeder sagen, ja, seid ihr eigentlich bescheuert? Das kann ja überhaupt nicht funktionieren. Aber dabei sagt man einfach, ja, das wäre schon nett, wenn ihr dann wenigstens noch ein T-Shirt kauft, aber den Rest des Albums, was 20.000 € gekostet hat, herzustellen, das schmeißen wir einfach hier hin, bitte nehmt's mit irgendwie. Das ist doch trotzdem nicht richtig. Und deswegen finde ich klar, also da brauchst du natürlich irgendwie Solidarität, aber dass es die überhaupt braucht, davor ist schon ganz viel schiefgelaufen, dass es an diesen Punkt gekommen ist.
Das stimmt.
Und auch wenn man das nicht umkehren kann, das ist, haben wir ja schon gesagt, kann ich das nicht so stehen lassen. Also weil es mich ja unmittelbar betrifft auch selber. Entweder ich gebe es auf, das kann ich nicht aktuell, weil ich, wie gesagt, weil ich voller Kreativität stecke, weil so viel da ist, was ich ausdrücken möchte. Also aufhören kann ich nicht, dann muss ich weitermachen, dann muss ich hoffen, dann muss ich daran arbeiten, dass es zumindest, also ganz blöd gesagt, auch auf politischer Ebene oder im sozialpolitischen Rahmen oder gesellschaftlichen Rahmen gibt es ganz viele Initiativen, die versuchen, Dinge gut zu machen. Nicht, dass ich mich jetzt hier da vergleichen will, 1:1, so meine ich das nicht. Oder auch sagst, naja, aber es ist ja jetzt mal rein wirtschaftlich totaler Quatsch. Und die meisten Leute wird das nicht interessieren. Auch gegen die AfD zu kämpfen, ist auf eine Weise so. Es wäre viel leichter, dem nachzugeben und zu sagen, naja, das ist der Trend, das wird so weitergehen. Aber zu sagen, nee, wir müssen dem was entgegensetzen und wir müssen auch mit einer Freude oder mit einer Überzeugung auch dafür eintreten. Jetzt sage ich es mal ganz zugespitzt, dass eine bessere Welt möglich ist.
Aber ja, ich gebe dir recht, aber vielleicht sollten wir dann nicht an den alten Wegen unbedingt festhalten.
Ja.
Wir müssen vielleicht akzeptieren, dass der Musikmarkt kaputt ist, weil die Marktmechanismen, die jetzt eingeführt worden sind, dieses wunderschöne Ding Musik einfach entwerten.
Ja.
Und zu einer Art, keine Ahnung, Bonbon oder Tesafilm oder so degradieren. Und vielleicht muss es dann neue Anlässe geben, wo dieses Ding Musik wieder auf eine neue Art von Wertschätzung erfährt. Jay, du hast von den Konzerterlebnissen erzählt. Also genau, das ist ja eine ganz direkte Begegnung mit der Musik und eigentlich ja auch.
Da gibt es auch kein AI, ne? Also das ist halt so.
Genau, und eigentlich kehrt die Musik ja auch wieder dorthin zurück, wo sie mal hergekommen ist, ne? Oder?
Ja.
Bevor man sie konservieren konnte auf Datenträger, ob das so ein Vinyl oder CD oder irgendwas anderes ist, digitale Daten, wurde Musik ja mal von Menschen für Menschen gespielt, oder?
Genau. Jetzt pass auf, ich habe mehrere Bands und wir haben auch eine gemeinsame Band ja gehabt und du spielst für kaum Geld, weil die Leute nämlich nicht kommen, weil sie 120 Euro für Adele bezahlen, keine 10 Euro für irgendwie eine lokale Band. Mhm. Und ich habe da wirklich, also ich glaube, das war 2004, ein paar wirklich massive Frusterlebnisse gehabt, wo ich gedacht habe, ey, und immer proben, immer wieder neu bauen, immer wieder Fotoshooting, Videos drehen, bla bla bla. Mhm. Und dann spielst du ein Gig und es kommt ein paar von den Leuten, die du kennst, weil sie sich persönlich verpflichtet fühlen. Und keiner sonst, obwohl du eine gute Presse hast, obwohl du schon ein paar Jahre am Start bist und so weiter. Ich gesagt, das macht mich wirklich fertig. Und im Grunde ist das, was ich jetzt mache, ja auch darauf eine Antwort, dass ich sage, ich kann mir keine anderen Musiker leisten und ich muss aber was raus, also muss ich es alleine machen. Ich würde das tatsächlich von mir auch so sagen, dass ich vielleicht vor 20 Jahren aus voller Überzeugung alleine gemacht hätte oder vor 15, weil ich denke, ich kann das alles, ich will das alles alleine machen. Und ich bin ein viel mehr, ich habe dann irgendwann angefangen, auch selbst wenn ich was produziere, auf mir so Dialogformen zu suchen. Ne? Also immer mit, keine Ahnung, Gofi, als ne, wenn du dich erinnerst, wie wir bei mir am Couchtisch saßen und du Songs skizzen und dann habe ich was erzählt und dann haben wir weitergebastelt und so. Also ich habe total Lust daran gefunden, mehr zu interagieren und Kreativprozesse zu teilen. Und das ist deswegen gerade eigentlich witzig, dass ich wieder zum Alleinmusikmachen oder beim Alleinmusikmachen gelandet bin, weil das gar nicht damit, das ist keine inhaltliche Begründung, sondern das ist eine praktische Begründung, weil ich mir das gar nicht leisten kann. Ich kann das, ich kann auch da mal die Platte meiner Frau, von der ich gesagt habe, wo tolle Leute drauf spielen, die haben das alle ohne Geld gemacht. Weil klar war, das geht nicht. Das kann keiner bezahlen. Keiner hat das. Und das ist ein Projekt, da möchte ich dabei sein. Aber ich kann auch nicht dauernd Leute fragen, kannst du mir hier für Umme Sachen spielen? So. Spannend ist das dann, um jetzt noch einen Schritt weiter zu gehen, als ich jetzt mir überlegt habe, ich mache so eine Collab-Platte und ich nenne die ja Collab-Platte und nicht Feature-Platte. Ich frage nicht, hier kannst du hier auftreten, damit ich mehr Fame kriege, sondern ich sage, ich biete dir eine Produktion, du musst nur drauf singen. Das heißt, ich gebe dir eine kostenlose Produktion, du gibst mir eine kostenlose Stimme. Das heißt, es ist ein Tauschhandel und das finde ich wieder total geil, weil das nämlich, und wo auch eine Hoheitsdeutung oder sowas bleibt, also Deutungshoheit, so rum heißt es. Jemand kann das singen und schreiben, was er sie will. Nicht, dass ich sage, ah, mach die Melodie nochmal anders. Natürlich habe ich eine Meinung, aber grundsätzlich ist es vorgelegt und das finde ich dann eine spannende Entwicklung an der Stelle. Aber weil ich eigentlich sage, ich kann mir das nicht leisten, all diese Musiker und Musikerinnen zu buchen und zu bezahlen. Also muss ich es alleine machen.
Ja, das ist schon krass, ne? Wie sich das so entwickelt hat. Also ich meine, früher war das ja so, da gab es natürlich viel weniger Veröffentlichungen und die wurden halt gut bezahlt von den Studios, von den Plattenfirmen und so weiter. Und dann wurde Geld ins Marketing geschossen. Heutzutage gibt es halt unendlich viele Veröffentlichungen, die Leute halt dann aber selber finanzieren müssen, also bei sich zu Hause bauen müssen oder sonst wie. Also die Tage, wo man jetzt irgendwie so ein halbes Jahr ins Studio auf Plattenfirmen kosten, ne, so, das gibt es einfach nicht mehr. Und das ist schon verrückt, wie sich das so verändert hat in nur wenigen Jahren. Ne? Erinnert ihr euch noch dran, wie Metallica Napster verklagt hat Ende der 90er, Anfang 2000er Jahre? Also diese Tauschbörse Napster, weil sie gesagt haben, ihr macht die Musikszene kaputt. So. Ja. Und wir alle dachten, naja, die sind aber ein bisschen spießig und das gibt's auch gar nicht hier. Naja, komm, jetzt lass die mal und so. Naja, und irgendwann hat einfach Napster, genannt Spotify, den gesamten Markt übernommen. Und Metallica sagt, ja, seht ihr mal, genau darum ging's damals.
Ja, ja. Ich habe ja sogar, muss ich ja sogar zugeben, ich habe ja damals, als Spotify anfing, gedacht, das ist bisher die beste Idee, auch wenn es keine gute ist.
Ja.
Nach Napster und CD-Brennerei und was damals gab. So, es hat sich dann leider, das ist ja oft so, wenn jemand Marktführer ist oder also quasi die Kapazität auf einem Gebiet, dann kommt als nächster Schritt die Arroganz, weil man dann denkt, ja, wir können ja machen, was wir wollen, weil es machen ja alle mit.
Aus Geld verdienen halt.
Genau.
Ne? Man hätte es auch für ethisch gute Art ja tatsächlich umsetzen können, ne?
Genau, richtig. Aber zu dem auch, was du gesagt hast, Jay, auch nochmal eine Geschichte. Eine Bekannte von mir hat früher bei einer Major-Plattenfirma gearbeitet. Das war auch, glaube ich, so bei der Jahrtausendwende. Und die sagte, der Rockflur, der ist leer, da sitzt noch eine Person.
Scheiße.
So, ne? Also, weil alles sich totspielt. Und ich habe selber mal eine Tour gespielt mit einem Künstler, wo die Plattenfirma das gesponsert hat. Und das war für mich ja gut, aber ich habe damals schon gedacht, wir haben Essensgeld für jeden Tag gekriegt, ne, mit dem wir uns was, und sind aber fast jeden Tag auf Plattenfirmakosten mit 20 Leuten essen gewesen. Und da denke ich, wenn man so dumm ist und sein Geld zum Fenster rausschmeißt, muss man sich nicht wundern, wenn man irgendwann pleite ist. Also, das heißt, es wurde auch, wie das ja immer so ist, mit offenem Visier oder nein, mit sehenden Auges in die Katastrophe gerannt. So, das ist ja auch immer so. Und wenn die Technologie dann eben kommt und auf eine gewisse Weise Dinge obsolet macht oder einfach sich verselbstständigt, dann ist der Siegeszug natürlich auch klar, weil es geht dann so schnell, da kannst du gar nicht hinterherkommen. Bis die GEMA, ne, unsere Gesellschaft für die Verwertung von Vervielfältigungs- und Aufführungsrechten, ihre Tarife für Musik im Internet angepasst hatte, gab es schon längst Musik im Internet, wo es keine Regeln für gab, einfach weil das viel zu schnell ging.
Man muss ja sagen, das ist ja immerhin eine erstmal positive Sache, die das Streaming mit sich gebracht hat, dass es diese ganzen Hürden und Gatekeeper eigentlich auch gerade für eine junge Band oder für NachwuchskünstlerInnen gar nicht mehr gibt. Ne? Du musst jetzt nicht erstmal eine Plattenfirma von dir überzeugen, dass die deine Platte auch finanziert und dir deine Studiozeit bezahlt und das dann auch promotet, sondern du kannst das einfach irgendwie bei dir zu Hause in deinem Heimstudio oder was weiß ich, sogar in deinem Schlafzimmer aufnehmen und kannst das direkt mit Leuten zugänglich machen. Das ist ja erstmal was Tolles, sollte man meinen. Ja. Ne? Nur allerdings, wenn das jeder macht, ist es auch wieder sehr schwer, durch dieses Grundrauschen irgendwie durchzukommen. So.
Also, genau, und das Gatekeeping gibt es ja trotzdem. Ne?
Das Gatekeeping gibt es trotzdem, das sind dann halt die Playlist-Kuratoren.
Playlists zum Beispiel oder Influencertum oder sowas, ne? Wo bestimmte Dinge gehen durch. Qualität spielt ja längst in den wenigsten Fällen eine Rolle. Also es gibt manche noch nicht mal. Ich finde, es gibt manchmal, erinnert ihr euch noch an Big Brother? Gab's mal so Shows, ne? Und ja, dann haben diese Big Brother-Leute Songs veröffentlicht.
Ja, ja.
Das war wirklich der absolute Schund. Schlechter ging's nicht.
Ja, ich weiß.
Das hat sich verkauft wie blöd.
Ja, ich habe mich totgelacht. Ich gehe nicht.
Es gibt wirklich alles.
Weiß ich noch. Wie hieß der Typ noch? Ich gehe nicht ohne dich, du bist bei mir.
Jürgen, oder?
Kübelbeck, oder?
Ich weiß es nicht mehr genau. Es war zum Totlachen. Ja, aber es geht ja auch gar nicht. Also Qualität ist wirklich ein ganz, ganz niedrig anzusetzender Faktor für Erfolg. Die Nachfrage ist mehr das Ding. Das ist ja aber, vielleicht könnte das ist ja auch ein Weg in die Zukunft sein. Leute kaufen Dinge von Leuten, mit denen sie irgendwie was anfangen können. Und wenn Leute jemandem 3 Wochen dabei zugesehen hat, wie er duscht, scheißt, isst, sich mit Menschen streitet und irgendwann das Gefühl hat, ich kenne den Typen, dann kauft man sich vielleicht noch diesen Dreck, den er da produziert hat, den er gar nicht produziert hat, den, wo er noch seine Stimme dazu gegeben hat. Aber das ist ja irgendwie auch scheinbar ist es ja so, wir als Künstler könnten dann ja immerhin versuchen, uns sozusagen vielleicht zugänglicher zu machen. Vielleicht läuft das so wie über eine Freundschaft oder sowas, ne? Leute kennen dich dann irgendwann, können was mit dir anfangen und sagen, jetzt würde ich auch ganz gerne wissen, was du da eigentlich so künstlerisch machst. Das wäre ja vielleicht eine Möglichkeit.
Ja, aber also, ich meine, die Freunde gibt's ja erstmal sowieso schon. Das ist so, ne? Und trotzdem ja, ist es ja gerade da.
Ist ja ein kleiner Kreis von Menschen. Also.
Ja, genau. Aber ja, klar, natürlich. Aber ich meine, das ist ja zum Beispiel das, was man mit Steady versucht oder sowas, ne, wo man Einblicke gibt. Oder das, was man mit Social Media probiert, mit irgendwelchen Behind-the-Scenes-Geschichten oder sowas. Ja. Wo ich mich immer frage, wie ich das technisch mache, mich selber zu filmen die ganze Zeit, während ich was mache. Und vor allem dann noch 3 Stunden zu sitzen, diese Schnipsel von 2 Stunden Arbeit zusammenzuschneiden zu einem 30-Sekünder, dann ist mein Arbeitstag vorbei.
Richtig.
So, ne? Also das ist, das bezahlt ja auch keiner.
Nee.
Das, und abgesehen davon, dass das mit dem Social Media sowieso ja auch fraglich ist. Wir haben im Vorgespräch ja da schon drüber gesprochen, ne, dass irgendwie Algorithmen jetzt anders funktionieren und du denkst, ich habe keine Lust, das nochmal wieder neu zu lernen und wieder auf mitzumachen oder sowas.
Das ist eigentlich irgendwie Teil des Spiels. Die werden immer wieder neu programmiert.
Ja, genau.
Du musst immer wieder neu die Spielregeln lernen. Wenn du sie kapiert hast, werden die Regeln geändert. Das ist ja irgendwie Teil des Spiels. Ja,
ja. Genau. Deswegen mache ich ja lieber Musik und deswegen ist es auch so viel Musik.
Hm.
Weil ich irgendwo raus muss. Naja, ist ja so.
Ja, ja.
Ne? Ich muss da raus. Und es ist wirklich so, Marco kennt ja die Sachen. Es ergibt sich dann immer so ein Rahmen und man da denkt, oh, die gehören irgendwie zusammen. Manchmal, also ich meine, das kennst du auch noch, Jay, oder du auch, Gofi, die Reihenfolge von Titeln, ne, zu überlegen, was, wie, und dann ergibt sich eine Geschichte und du denkst, wow, voll geil. Das ist irgendwie in sich stimmig, kann ich richtig gut finden. Ich habe das jetzt manchmal, wenn ich, jetzt ist gerade die 4, die als nächstes erscheint, ist gerade im Mix und die habe ich im September gebaut, das heißt, ich habe die ja ewig nicht gehört. Und es ist total cool, die jetzt zu hören und zu denken, boah, cool, die ist richtig gut. Das ist nichts, was ich anders machen wollen würde.
Wir haben früher noch, als wir noch CDs gemacht haben, wirklich diskutiert, wie lange die Pausen zwischen den Songs sein sollen.
Ja.
Kurz oder länger oder eine Sekunde. Nee, es muss noch ein bisschen länger.
Ja, ja.
Und so, weil du dieses ganze Ding einfach als Gesamtkunstwerk empfunden hast auch.
Ja. Aber das,
heutzutage
das
ist es halt...
Genau, aber das habe ich tatsächlich auch gemacht, dass ich, als ich die Reihenfolge dann wusste, dass ich manchmal den Schlussakkord noch länger klingen habe lassen oder sowas, weil ich denke, ich brauche nämlich 2 Sekunden mehr, bis der nächste Track kommt, also lasse ich den einfach noch ein bisschen im Hall verschwinden, so. Das ist genau das, was ich gemacht habe. Einfach weil, ich habe tatsächlich jetzt, das vielleicht auch noch, bisher nur bei Tidal, ich mache es dann auch noch bei YouTube, die anderen Sachen habe ich alle nicht, eine Playlist erstellt mit allen meinen Tracks bisher. Und zwar nach Tempo sortiert. Von langsam zu schnell. Und ich habe ja meine Excel-Liste, wo alle, wie viel sind es jetzt, 55 Stücke oder sowas, die ich gebaut habe, drauf sind, nach Tempo sortiert. Ich freue mich da schon drauf, die mal alle hintereinander zu haben, weil manchmal sind die in der gleichen Tonart, ganz zufälligerweise oder irgendwie sowas. Das ist dann nochmal eine neue Art von Hörempfinden, die auch spannend ist.
Ja.
Aber ja, also. Das ist das Schöne als unabhängiger Künstler, du kannst machen, was du willst. Ne? Es gibt, ob es dann ankommt, ob Leute das interessiert, ist die andere Frage, aber ich kann ja erstmal was machen, was ich spannend finde und dann gucken, ob jemand darauf reagiert.
Aber Manu, leben wirst du ja wahrscheinlich eben nicht in der Hauptsache von deinen Vinylverkäufen oder deinen Tidal-Einnahmen, sondern leben tust du irgendwie, wenn du Auftragsarbeit für andere machst oder in einer Band irgendwo auftrittst und ihr eine feste Gage kriegst oder wenn du irgendwelche Grafiksachen machst.
Ja.
Also sozusagen, gut, und das ist ja, also das war früher auch nicht anders.
Ja.
Ich sag mal so, ne, wenn du in einer Band gespielt habt und ihr wart alle heiße, junge Leute, lalala, und ihr hattet halt noch nicht den Erfolg, und dann spielt man von Jutz zu Jutz und von Schulfest zu Schulfest und kriegt dafür irgendwie ein Zwanni oder so. So, logisch, und muss dann halt versuchen, dein Einkommen über Unterricht oder Sitzen bei all die an der Kasse zu finanzieren. Also das ist nicht so viel anders. Trotzdem finde ich es irgendwie, also irgendwie wäre es ja schön, wenn es zumindest die die Möglichkeit gäbe, die es ja früher gab, wo du gedacht hast, wenn wir erstmal einen Deal haben, dann fängt der Rubel an zu rollen und dann lohnt sich die ganze Mühe.
Ja.
Das, diese Hoffnung gibt's jetzt halt quasi.
Ja, also ich habe, weil es ja Instrumentalmusik ist, ich habe die Hoffnung, habe auch was schon getan in die Richtung, dass das vielleicht seinen Weg in Filme findet.
Ja.
Weil das ja einfach eine andere Verbreitung ist. Das habe ich
beim Hören auch gedacht, dass das irgendwie eine coole Möglichkeit wäre.
Genau, ja, ist immer was Cineastisches drin. Und gerade die, ich habe auch ein Feedback gekriegt, dass jemand gesagt hat, ey, wenn ich mir das anhöre und den Titel des Stückes lese und vielleicht das Coverfoto angucke, dann sehe ich das, was du da beschreibst. Und das ist eine Hoffnung oder ein Versuch, da in die Richtung ein bisschen was zu kriegen. Ich bin jetzt auf so einer von einem Verlag auf so einer Sync-Liste, wo also quasi Anforderungen oder Bedürfnisse genannt werden, und dann werde ich immer schön fleißig meine Stücke, die dazu passen, ansenden und hoffen, dass es irgendwann mal zündet. Ganz, ganz naiv, das ist die Hoffnung eines jeden Musikschaffenden, dass es irgendwann mal irgendwas auf eine andere Weise massenwirksam resoniert, sage ich mal. Die gibt's immer, und da kann ich dann auch nicht aus meiner Haut zu sagen, nee, wie gesagt, der Zug ist abgefahren, ich mach halt meins. Es gibt die Möglichkeit, dass das größere Kreise zieht, und das reicht mir als Motivation. Ich weiß, dass das nicht direkt funktioniert, und trotzdem muss ich es ja machen. Wenn ich nicht anfange, kann sich's nicht entwickeln. Und wenn wir nochmal eher den Anfang unseres Gesprächs denken, ich mache die ja trotzdem auch für mich, die Sachen, weil die mir gut tun, weil die mir bei mir den Speicher etwas leeren oder so fast, so, ne, dass der Kopf nicht mehr so voll ist mit den 1000 Ideen. Ich weiß ja, dass es gut ist. Also das ist auf eine Weise subjektiv, vielleicht objektiv in der Weise, dass ich so lange im Geschäft bin, dass ich Dinge auch beurteilen kann, analytisch, so. Es ist gut, es ist kein Schund und es ist auch nichts, was zu sehr Geschmackssache ist vielleicht. Es ist dann trotzdem, muss man das wollen. Muss die Zeit finden oder es muss einem wichtig sein, aber möglich ist es das auf jeden Fall. Und weil jede Platte anders wird, für mich funktioniert's. Ne? Und so, das ist die Idee, das immer weiter zu machen. So.
Cool. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten.
Ja.
Jo.
Ich wollte gerade nochmal kurz zusammenfassen, ethische Art, Musik zu streamen. Tidal hast du genannt, Bandcamp könnte man nennen.
Quobus.
Quobus, also genau mit Q-O-B-U-Z.
Q-O-B-U-Z, ja.
Ist übrigens auch eine europäische Firma, ist ja auch vielleicht mal ganz interessant. Spotify zwar auch, aber Spotify ist ja böse. Aber Quobus ist eine französische Firma, die Künstler auch gut bezahlt.
Ja.
Genau, kann man auch ausprobieren. Ja, ne?
Tidal zum Beispiel hat keine Podcasts. Das heißt, wenn du Podcasts hören willst, musst du noch was anderes haben. Aber Podcasts sind ja, wenn ich das richtig weiß, immer umsonst und kann man überall so ungefähr hören. Das heißt, im Zweifel musst du nur deine Bequemlichkeit etwas einschränken, dass du dir noch für die Podcasts einen anderen Streaming-Dienst suchst. Aber ja, genau. Also wie gesagt, es fragen immer mal Leute und dann ist das genauso. Ja, ach nee, kein Podcast, nee, dann geht's nicht und so.
In Wirklichkeit handelt es sich ja eigentlich immer nur um Gewohnheiten.
Ja,
nicht um Möglichkeiten.
Das meinte ich mit Bequemlichkeit.
Nur um Lebensgewohnheiten, die umzuprogrammieren, kostet ein bisschen Mühe, aber ehrlich gesagt, machbar ist das schon.
Ja.
Manu, vielen Dank, dass du uns mal mit reingenommen hast in dein Leben und in dein Schaffen. Das war höchste Zeit, dass wir dieses Gespräch mal geführt haben. Ja, dann wünschen wir dir noch ganz viel Erfolg. Wir sind gespannt auf die nächste EP.
Ja,
Plural.
Was ist das, glaub ich? Ja.
Die EP ist natürlich, ja.
27. Februar, glaube ich, ist die nächste.
Und wenn dieses Gespräch rauskommt, in, was hast du gesagt, 4 Tagen, halt wirst du Geburtstag haben.
6 Tage später habe ich Geburtstag,
Tagen, ja.
Und ich wünsche mir, dass ihr auf Bandcamp geht und euch eine EP kauft. Oder auch alle drei. Oder auch noch so Prints oder Postkarten.
Oder Vinyl.
Das wäre schön, weil dann wird mein Geburtstag besser. Auf jeden Fall.
Ja. Das wäre doch eine tolle Idee. Okay, dann verabschieden wir uns, liebe FreundInnen. Danke fürs Zuhören. Wir melden uns das nächste Mal wieder mit einem Thema, das mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber wir werden in 2 Wochen wieder zu hören sein mit Popkunstseele. Liebe Anwesenden. Was sagen wir dem Tod?
Nicht heute.
Ja. Richtig.
Tschüss.
Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao, Manu. Vielen Dank.
Ciao.